Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die USA haben einen neuen Präsidenten und im Iran wird am 18. Juni ein neuer Präsident gewählt. Und was nun in diesen Monaten, wenn ich das Zeitfenster mal so festlegen kann, zwischen Amtsantritt von Joe Biden und den Wahlen im Iran, was da nun passiert, das ist relativ entscheidend für die Zukunft des Verhältnisses dieser beiden Länder und damit auch der ganzen Welt. Und heute entscheidet außerdem auch noch der Internationale Gerichtshof in Den Haag über den Sanktionsstreit. Der Iran hat den Gerichtshof ja angerufen wegen der Sanktionen, die USA gegen das Land verhängt haben unter Donald Trump. Wir wollen über das, was all das bedeutet und was in Zukunft passieren könnte, jetzt mit Daniel Gerlach sprechen. Er ist Orientalist und Nahostexperte und er ist Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Schönen guten Morgen, Herr Gerlach.
Ja, guten Morgen.
Fangen wir mal mit dem Aktuellsten an. Der Gerichtsbeschluss heute kommt ja erst. Joe Biden hat seinen neuen Iran-Beauftragten ernannt, Robert Malley. Das war auch früher der Chefunterhändler der USA bei den Verhandlungen zum Atomvertrag. Dass jetzt dieser Mann wieder ins Spiel kommt, ist das ein gutes Zeichen oder eher nicht?
Na, ich denke schon, das ist ein gutes Zeichen, weil Robert Malley kennt das ganze Dossier. Robert Malley war im Nationalen Sicherheitsrat für den Nahen Osten zuständig, ist eine Person, die durchaus auch kritisch betrachtet wird, weil er nämlich auf der anderen Seite auch für die etwas ineffiziente und am Ende erfolglose Nahostpolitik der Obama-Administration steht. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der mit den Inhalten vertraut ist. Und das war ja bei der vorherigen Regierung das Problem. Die hatte irgendwie ein klares Ziel, was sie erreichen wollte, nämlich die Beziehung zu Iran nachhaltig stören. Aber sie hatte eben keine Leute, die sich wirklich mit den Inhalten auseinandergesetzt haben und mit denen man wirklich verhandeln konnte. Und da ist Robert Malley, der war dann vorher bei der Crisis Group, das ist so ein großes Forschungszentrum für internationale Beziehungen und politikwissenschaftliche Studien. Dass man ihn jetzt genommen hat, heißt, dass man auf jeden Fall Berechenbarkeit herstellen möchte. Und für Berechenbarkeit steht eigentlich die gesamte Biden-Administration.
Aber wenn ich das mal so vereinfachen darf, dann ist doch die Lage folgende. Die USA sagen, wir beenden die Sanktionen, wenn der Iran sich wieder zu 100% an den Atomvertrag hält. Und der Iran sagt, wir halten uns wieder dran, wenn die Sanktionen beendet werden. Wer könnte da jetzt den ersten Schritt machen?
Ja, das ist immer das Problem und das ist ja auch das Problem bei der ganzen Entwicklung auch dieses sogenannten Nukleardeals gewesen. Was kommt wann, zu welcher Zeit, wer reagiert worauf und fühlt sich an was gebunden? Man kann ja zum Beispiel sehen, die Amerikaner haben ja nicht sofort die Sanktionen wieder aufgehoben. Sie haben ja andere, also bei anderen politischen Entscheidungen seines Vorgängers, die hat ja Biden sofort am Tag seiner Amtseinführung noch kassiert. Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, aber eben da bei Iran hat er diesen Schritt noch nicht gemacht, denn der ist wesentlich komplizierter. Und man darf auch nicht vergessen, bei Iran hat Biden nicht unbedingt den Rückhalt des Kongresses, wieder auf Iran zuzugehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn es gibt auch im demokratischen Lager zwar viele, die sagen, stehen jetzt schlechter da als vor ein paar Jahren, aber es hat eben auch die Trump'sche Nahostpolitik in den letzten Jahren gegeben, die erfolgreiche Annäherung zwischen Israel und einigen arabischen Golfstaaten und insofern ist der Kongress, glaube ich, nicht so geneigt, bei Iran einfach so Biden zu folgen. Dann kommt ein ganz entscheidender Punkt. Die Iraner haben bestimmte Regelungen des Atomabkommens ja ausgesetzt. Sie haben gesagt, wir fühlen uns daran nicht mehr gebunden. Sie haben die Anreicherung von potenziell spaltbarem Material erhöht. Und das sind natürlich alles Verletzungen dieses Abkommens, die auch die anderen Garanten des Abkommens, nämlich die Europäer, in Schwierigkeiten bringen, weil die Europäer immer gesagt haben, ihr haltet euch an den Vertrag, komme, was will, nur dann können wir euch helfen. Und jetzt hat der iranische Außenminister, wie zu erwarten war, die EU ins Spiel gebracht. Ich glaube, das war gerade gestern, hat gesagt, wir können uns vorstellen, dass die EU hier vermittelnd tätig wird. Der Appetit der EU ist natürlich groß, das zu tun. Auf der anderen Seite hat man seitens der Europäer auch ganz schön was einstecken müssen in den letzten Jahren in diesem Konflikt. Und das wird eine schwierige Verhandlungsarbeit. Aber es gibt auf jeden Fall eine Perspektive, sollte die Situation in Iran sich nicht dagegen entwickeln.
Und das ist ja genau der Punkt. Ich finde, im Iran ist es noch viel komplizierter zu beschreiben, wer da was entscheidet, als in den USA. Rouhani, der Präsident, gilt als relativ modern und liberal, ist aber ja der scheidende Präsident. Der tritt nicht mehr an im Juni bei den nächsten Wahlen. Und außerdem stellt sich ohnehin die Frage, hat er die Macht in dem Land oder doch eher Khamenei, der religiöse Führer?
Naja, ich denke erstmal, also der Präsident ist eine ganz entscheidende Figur. Denn der Revolutionsführer Khamenei, den Sie erwähnt haben, der kann zwar Daumen hoch, Daumen runter machen. Der kann zwar zu bestimmten Entscheidungen seine Einwilligung geben oder sie blockieren. Aber der Präsident muss die Politik führen. Der Präsident muss Vorschläge machen, wie man das Ganze diplomatisch führt. Und auch bei Rouhani bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob man sagen kann, dass er ein moderner Liberaler ist. Ich glaube, er ist einfach ein absolut vernunftorientierter und sicherheitsorientierter Mensch. Rouhani hat danach gehandelt, was ist für die iranische Sicherheit aus seiner Perspektive und für das iranische System das Beste und hat jetzt nicht danach gestrebt, die Gesellschaft grundlegend zu modernisieren, aber er hat eben vernunftbasiert gehandelt und sein ganzes Team, insbesondere Außenminister Zarif, stehen auch dafür. Auf der anderen Seite, die Iraner argumentieren halt sehr oft legalistisch. Sie sagen, naja, wir haben Verträge, wir müssen uns an internationale Abkommen halten, die internationale Gemeinschaft ist dazu verpflichtet, uns dabei zu unterstützen. Wenn sich aber die Lage im Land nicht entscheidend verändert, auch wirtschaftlich verändert, dann kann diese Regierung keine Erfolge vorweisen. Und das ist eben eine missliche Lage, in die sie gekommen ist. Und da haben sich einige Hardliner, Militärs und Geistliche jetzt in Position gebracht. Und es kann natürlich sein, dass dieses rationale Lager im Iran aus unserer Perspektive im kommenden Juni nicht triumphieren wird.
Ja, wenn Sie sagen, was ist für den Iran das Beste, das hat sich Rouhani überlegt, muss man auch fragen, was ist genau gemeint mit der Iran? Wie ist es denn mit der Bevölkerung? Wie hart ist die denn betroffen von den Folgen der Sanktionen?
Die Bevölkerung ist extrem hart getroffen von den Folgen der Sanktionen. Das sind nicht, ist eine Mischung, es sind nicht nur die Folgen der Sanktionen, es ist auch insgesamt ein Wirtschaftssystem, was nicht sehr erfolgreich arbeitet, was sehr alt ist und natürlich unter Korruption leidet und unter erheblichen Auflagen und Einschränkungen, Privilegien bestimmter Gruppen. Aber die Bevölkerung leidet extrem, dann leidet sie natürlich unter der Covid-Pandemie. Und die Situation, dass insgesamt der Energiemarkt eingebrochen ist, spielt natürlich hier noch rein, denn den Iranern wurde verboten, ihr Öl zu verkaufen. Jetzt sind sie aber, sollten sich die Sanktionsbestimmungen ändern der Amerikaner, wird es trotzdem nicht so einfach möglich sein, das zu Geld zu machen, denn der Ölpreis ist eben sehr volatil. Also die Iraner haben hier eine ganze Menge Probleme zu lösen. Und ich denke, man soll diese Situation durchaus ernst nehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt ist Biden an der Macht, jetzt ist Entspannung angesagt. Es gibt auf iranischer Seite sehr, sehr viele offene Rechnungen, auch in der Region mit den Amerikanern zu begleichen. Und nicht alle Mächtigen in Iran sagen, das war Trump und jetzt ist Biden, das ist also eine andere Situation, sondern sie denken, sie haben es mit den Amerikanern zu tun, die sie seit Jahrzehnten versuchen zu drangsalieren und aus der internationalen Gemeinschaft herauszudrängen. Und das machen sie nicht davon abhängig, wer da jetzt gerade in Washington regiert.
Aber dieses Feindbild, das ja auf beiden Seiten existiert und das Sie gerade noch mal aus der iranischen Perspektive beschrieben haben, ist das ein politisches Feindbild oder ist das auch in der Bevölkerung da? Ich denke zum Beispiel, ist ja noch nicht lange her, der erste Jahrestag der Ermordung von General Soleimani. Da waren die Menschen auf den Straßen. Das wirkte auf mich in Fernsehbildern relativ authentisch, aber sowas kann ja natürlich auch immer inszeniert sein. Und die Frage ist auch bei den jungen Menschen, die gerade nach Zukunftsperspektiven suchen, ist da dieses Feindbild USA immer noch so stark vorhanden?
Das ist ein sehr, sehr ambivalentes Feindbild, denn also nicht nur bei der Bevölkerung, wo Amerika eigentlich relativ beliebt ist. Viele Menschen wollen nach Amerika auswandern, viele Menschen haben Verwandte in Amerika, sie schauen nach Amerika, sondern auch sogar in der iranischen Nomenklatur, im System, im Regime. Iran ist ein extrem stolzes Land, was sich alleine fühlt in der Region. Und wenn man mit iranischen Sicherheitsfachleuten, Diplomaten spricht, dann hat man immer das Gefühl, die einzigen, die aus iranischer Sicht satisfaktionsfähig sind, sind die Amerikaner. Das heißt, das ist das einzige Land, in der die einzige Macht, die man ernst nimmt und mit der man sich selbst auf Augenhöhe sieht. Und das ist natürlich sehr vermessen, weil die Iraner sich ständig in Bezug zu Amerika sehen und sich ständig in Bezug zu Amerika definieren. Sie sagen immer, sie möchten gerne die Amerikaner aus der Region rausdrängen, weil die Amerikaner haben in der Region nichts zu suchen. Auf der anderen Seite sehen sie sich aber eben als würdiger Gesprächspartner der Amerikaner und sind entsprechend verletzt, wenn dann die Amerikaner sagen, wir sehen das nicht so, wir ziehen uns zurück und wir wollen mit den Iranern nicht sprechen. Es hat übrigens die ganze Zeit auch Gespräche zwischen Amerikanern und Iranern gegeben. Es ist nicht so, also geheime Gespräche. Es ist nicht so, dass da komplett die Kontakte abgebrochen wären. Und man kann schon davon ausgehen, dass unter der neuen Administration diese Kontakte sehr schnell wieder hergestellt werden. Aber die Bevölkerung muss man unabhängig davon immer so sehen, dass man sagt, die Bevölkerung möchte sicher leben und die Bevölkerung hat unabhängig von der Unterstützung für das Regime ein Interesse daran, dass es eben keine militärische Auseinandersetzung gibt. Und die Figur Qasem Soleimani, die Sie eben angesprochen haben, die war für viele Menschen, die war vielleicht eine Hassfigur für viele, aber für andere stand sie eben dafür, für jemanden, der sich um die Sicherheit Irans kümmert und dafür sorgt, dass von den Nachbarstaaten Irans keine Angriffe auf Iran ausgehen. Wie er das macht, mit welchen Methoden, ist eine andere Frage. Und das muss man immer sehen. Das hat nichts mit Unterstützung für das Regime zu tun, sondern mit dem Sicherheitsempfinden der Iraner, die traumatische Kriege erlebt haben und das nicht nochmal erleben wollen.
Der Orientalist und Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient, Daniel Gerlach in Deutschland von Kultur, zum komplizierten, spannenden und ich glaube weltweit wichtigen Verhältnis zwischen den USA und dem Iran. Herr Gerlach, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.